Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner, den wir in Berlin kennengelernt haben. Bevor wir allerdings jetzt unseren spannenden Interviewpartner begrüßen, bin ich mal wie immer latent unhöflich und frage erst einmal meinen lieben Kollegen Michael. Hallo, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Hallo Marc, hallo Markus. Unser heutiger Gast hat Jura studiert. Er hat darin auch promoviert. Er war Rechtsanwalt und ist inzwischen, sagen wir mal, auf die andere Seite der Macht gewechselt. Denn er arbeitet seit Mai 2023 für die Datenschutzaufsichtsbehörde in Hamburg. Was er da genau macht und wie er überhaupt dahin gekommen ist, das besprechen wir jetzt mit ihm. Er ist zwar nicht in offizieller Funktion als Vertreter der Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörde hier, aber wir freuen uns natürlich sehr über die Privatperson Dr. Markus Wünschelbaum. Herzlich willkommen.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir versuchen immer so ein bisschen den Werdegang auch unserer Gesprächspartner zu beleuchten. Und irgendwann hatte der kleine Markus in Anführungszeichen mal sein Abitur und wusste dann schon direkt, ich werde Jurist. Ich werde mal Arbeitsrecht und in eine Aufsichtsbehörde gehen. Oder wie war's?
Ja, also genau so. Und beeindrucken kannten wir uns. tatsächlich war es natürlich nicht so. Wie bei allen, die Jura studiert haben, steckt da immer eine Entscheidung hinter, die ein bisschen gezwungen war, aus welchem Grund auch immer. Bei mir war es damals der Fall, dass ich in Niedersachsen, ich komme aus Hannover, ein super Programm von der Uni Hannover hatte, wo man eine Art Schnuppertag hatte und man sich in alle Fächer reinsetzen konnte, wo die Professoren sich dann extra für die Schüler dann eingesetzt haben und erklärt haben, was der Werdegang sein könnte und man gleichzeitig aber auch eine Live-Vorlesung mitgenommen hat, was super interessant war. Ich habe damals mich dann in Vorlesungen für Politik, Geschichte und Jura gesetzt. Und das Ergebnis war, dass sowohl bei Politik und Geschichte, was mich sehr interessiert hat, die Professoren beide meinten, wenn sie sich hierfür entscheiden, müssen sie damit rechnen, möglicherweise Taxifahrer zu werden.
Das Wie motivierend.
Das war für einen Schüler eine sehr beeindruckende Aussage. Und dann kam der Jurist und der hat einfach nur gesagt, ja, super Jobchancen, auch spannende Sache, wenn sie Politik und Geschichte mögen, haben wir das auch. Hier, gucken Sie mal, wie ausgelegt wird, Wortlaut Systematic Tellers, das ist doch Geschichte und Politik, machen Sie doch das hier. Und das war überzeugend, wenngleich ich glaube, dass er das oversold hat. Aber auf jeden Fall habe ich mich deshalb dann entschieden, Jura zu studieren auf dieser Basis. Es war eine Art Sicherheitsentscheidung.
Okay, hast du denn danach, nach diesem Hinweis, nach dieser Testschnupper-Vorlesung direkt irgendwie eine klare Vorstellung gehabt, was man mit diesem Jura-Abschluss dann irgendwann mal macht? Oder war das erstmal ergebnisoffen bei dir?
Das war komplett ergebnisoffen. Ich komme nicht aus einem Juristenhaushalt. Ich hatte keine Ahnung, wie das Studium funktioniert. Ich habe, glaube ich, im Laufe des ersten Semesters irgendwann mal gehört, dass es ein zweites Examen gibt und dachte mir nur so, halt, stopp. Das kann doch nicht sein. Irgendwie wurde ich hier übers Ohr gehauen. Also ich will doch eigentlich nur studieren. Was muss ich denn danach noch machen? Und ich glaube, vieles, und das, also ich war auch nicht der Einzige, aber vielen ging es einfach nur so, dass wenn man nicht aus so einem Haushalt kommt, man Schwierigkeiten hat zu verstehen, was dieses System bedeutet, wie lange es dauert und ja, wie demotivierend es doch sein kann. Und wie motivierend es dann ist, wenn man fertig ist und sich sicher sein kann, nochmal muss ich es nicht machen.
Okay, wie leicht oder umgekehrt, wie schwer fiel dir denn das Studium des Juras?
Ich würde sagen, dass ich eine steile Lernkurve hatte. Mir haben mehrere Mitstudierende oder AG-Leiter häufig erklärt, der Groschen muss fallen, der Groschen muss fallen. Irgendwann hast du es drauf. Also das ganze Lernen ist wichtig, aber am Ende fällt der Groschen, man weiß, wie man eine Klausur schreibt. Und ich glaube, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Ich habe mich gequält am Anfang und dann würde ich sagen, vielleicht so im so dritten Semester hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Es ist wesentlich direkter, als ich dachte. Ich glaube, das ist auch dieser Grundkonflikt, dass man am Anfang denkt, Geschichte, Politik, hier muss man gut argumentieren, sonst irgendwas. Und am Ende ist ja eigentlich nur die Klausur. Und bis man das verstanden hat, finde ich im Studium sowohl als auch im REF, dass es quasi ein anderes Fach gibt. Also es gibt Rechtswissenschaften, das ist die eine Seite, und es gibt Klausuren. Und das ist ein zweites Leben, ein eigenes Fach, was man lernen muss, was einem keiner direkt beibringt, weil die Professoren alle Rechtswissenschaftler sind. Und bis man das verstanden hat, dass das zu trennen ist, dass jede wissenschaftliche spannende Diskussion nichts mit der Klausurtaktik zu tun hat, das hat gedauert. Bis ich das verstanden habe, weil einem das auch direkt, also, ja, Leute vielleicht erklärt haben, aber der Groschen muss fallen. Und dann ist er gefallen, und ich glaube, das hat dann auch im REF auch geholfen, weil man da natürlich am härtesten lernt, dass es nicht nur die Rechtswissenschaft gibt und die Arbeit, die man leistet in der Praxis, sondern immer noch diese Klausurenlehre, die aber dann komplett anders ist als im Studium.
Okay, ja, habe ich jetzt, glaube ich, alles verstanden. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil das ist in anderen, also ich habe ja kein Jura studiert, ich bin der einzige Nicht-Jurist, aber das ist in anderen Studienfächern genauso, ne? Also man lernt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man Elektrotechnik, was ich ja zum Teil studiert habe, beziehungsweise Kommunikationswissenschaften studiert hat, dann gibt es die eine Sache, die einem der Professor in den Vorlesungen und gegebenenfalls auch noch ein bisschen in den Übungen erklärt. Aber das, was man in den Klausuren machen muss, zum Teil ist einfach ganz was anderes, ne? Also da, ist, als wenn das zwei unterschiedliche Fächer wären. Das ist, glaube ich, in vielen Studiengängen.
Das erdet etwas, weil Juristen denken ja immer, dass sie da irgendwie ein ganz besonderes Fach studieren können. Und das ist sehr zu hören, dass wir alle in dieser Gesellschaft dieses Problem haben.
Ja, also zumindest in den Naturwissenschaften ist es definitiv so. Die sind natürlich sehr, sehr mathematiklastig, weil dort musst du natürlich irgendwie quasi etwas verstehen. Aber etwas verstehen heißt noch nicht es rechnen können. Das sind zwei ganz andere Themen. Ne? Ja, und aber wo hast du denn aber dann deine Motivation am Anfang hergenommen, wenn dir, wie du es ja selber sagst, das auch am Anfang schwer gefallen ist? Gab es da irgend so einen Motivator, der gesagt hat, zieh es durch, oder preußische Disziplin, oder gab es da schon früher Erlebnisse, die dir einfach Spaß gemacht haben?
Also das Königreich Hannover ist erst sehr spät Teil von Preußen geworden, glaube ich. Hat mir auf jeden Fall lange gewehrt, aber testet mich da jetzt nicht drauf. Ich habe ja nicht Geschichte studiert am Ende.
Ja.
Und ich glaube, Teil davon war, ja, also eine gewisse Motivation ist einfach zu überleben, einfach zu schaffen. Und ich hatte auch Mitstudierende, die sehr motiviert waren und wo man auch das Gefühl hatte, da zieht man mit. Und wenn die das hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Und es ist doch eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich bin auf jeden Fall nicht dümmer als die. Das war so der Gedanke. Und dann muss es doch irgendwie klappen. Und ich fand, es war sehr schwierig. Ich finde, das hat das Jurastudium so an sich, dadurch, dass man am Ende ja, also nur das Ende zählt, zweimal. Und das macht es für die Motivation sehr schwierig, aber man beißt sich dann da durch. Und ich glaube, am Ende gibt es halt auch viele Juristen, die da irgendwie einen Tick mitnehmen. Aber für mich hat es auch geholfen, dass ich schon, also immer aus dem Haushalt und auch mit meiner jetzigen Frau einfach viel Unterstützung hatte. Das hat geholfen.
Also ich muss ja sagen, ich habe Mitte, Ende der 90er war ich im Studium, und als mein Groschen gefallen ist, waren es schon Eurocent, muss man dazu sagen. aber das nur by the way. War denn für dich klar, als du irgendwann erkannt hast, oh, da gibt es noch ein zweites Examen, das mache ich auf jeden Fall auch? Oder hast du gesagt am Anfang, erst reicht vielleicht auch?
Ich glaube, zunächst würde ich sagen, dachte ich das, weil ich ja gar nicht wusste, dass es ein zweites gibt. Aber dann im Laufe des ersten hat man einfach nur gemerkt, dass alle Menschen, auf die man getroffen sind aus der Praxis, das zweite hatten. Jedenfalls weit, weit überdurchschnittlich viele. Es gab an meiner Hochschule auch die Möglichkeit, einen Bachelor zu machen und dann auszusteigen. Das sind dann Leute, die sind häufig in die Unternehmensberatung gegangen oder haben dann etwas komplett anderes gemacht und zum Beispiel auch im Ausland dann auf den Bachelor draufgesattelt. Das war alles denkbar. Das war für mich, glaube ich, kein Weg, weil mein Ziel, glaube ich, schon die Anwaltschaft war als solche oder die Richterschaft. Aber auf jeden Fall die Interessenvertretung ich immer spannend fand. Und ich mir deshalb nicht vorstellen konnte, es ohne das zweite zu machen. Vor allem, weil ich schon im ersten immer das Gefühl hatte, dass irgendwas fehlt, weil es ein Disconnect oder also ein Bruch gab zwischen den Urteilen, die man gelesen hat, und dem, was man selbst geschrieben hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum schreiben die diese Urteile so, einerseits so komisch, nicht so wie ich das mache, Und warum lesen die sich so viel besser? Warum sind die so entschieden in dem, was sie tun? Und ich glaube, das hat geholfen. Also das Referendariat schätze ich sehr wert dafür, dass man lernt zu entscheiden und nicht mehr zu zweifeln. Fraglich ist, wird ersetzt durch es ist so, denn. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft für einen Juristen, entscheiden zu können, auch im Zweifel. Und ich glaube, dass ich deshalb jetzt schon damals gespürt habe, dass das Ref wichtig sein könnte dafür. Und das hat sich auf jeden Fall bestätigt.
Okay, jetzt hast du das zweite juristische Staatsexamen ja gemacht. Wie ging es denn dann weiter? Hast du dann direkt gesagt, yippie? Wo ist der Job?
Ah ja, ja. Nee, ich war erstmal in Elternzeit, also direkt nach dem zweiten habe ich ein halbes Jahr Elternzeit gemacht, weil ich meine, also im Referendariat bin ich Vater geworden und dann genau war das auch der Deal, dass dadurch, dass meine Frau dann da auch viel Erziehungsarbeit übernommen hat, während ich dann das Examen machen musste, ich dann da mich komplett für frei mache und dann habe ich danach den Berufseinstieg in die Anwaltschaft gewagt.
Mhm. Genau. Warst du dann in der Kanzlei oder wie lief das?
Genau, also ich war in der Kanzlei, in der ich auch meine Anwaltsstation im Referendariat gemacht habe. Und das war dann erstmal im Arbeitsrecht mit der Schnittstelle zum Beschäftigtendatenschutz. Also das war die Idee, weil ich im Beschäftigtendatenschutz promoviert habe, dass ich diese Schnittstelle dann auch ausbauen will. Und dann habe ich mich für die Kanzlei auch entschieden, weil ich dort das Gefühl hatte, dass ich am ehesten das auch mit meinem Familienleben vereinbaren könnte.
Mhm. Und was hat dich zum Thema Arbeitsrecht, / Beschäftigtendatenschutz gebracht? Weil es gibt ja auch noch ein paar andere Rechtsgebiete. Du hättest ja auch Strafrecht machen können oder was? Verwaltungsrecht.
Ja, das stimmt. Verwaltungsrecht darf ich ja jetzt bei der Behörde ab und zu machen. Das war dann noch auch eine kleine Umstellung. Ich würde sagen, Arbeitsrecht hat geklappt oder Arbeitsrecht hat funktioniert, weil es diesen Schwerpunkt an meiner Universität gab und ich den Prof grundsätzlich sympathisch fand, weil er einen sehr guten Ansatz gefahren hat. Das ist Professor Dr. Matthias Jakobs. Sein Ansatz war, Jura funktioniert nicht ohne Praxis. Und Arbeitsrecht erst recht nicht, weil es um etwas sehr Praktisches geht, nämlich um Menschen, die arbeiten und Menschen, die Unternehmen führen und die treffen mit ihren Interessen aufeinander. Und einer der größten Vorteile seines Schwerpunkts ist, dass man in Betriebe gegangen ist und Betriebsräte kennengelernt hat, Unternehmensjuristen und Rechtsanwälte in den Kanzleien und mit allen gesprochen hat und die einem von ihren Konflikten erzählt haben, auch zusammen, also in so kleinen Panels, die dann da zusammenkamen. Und das hat das Ganze mit Leben gefüllt und es war der erste Moment, ihr merkt, ich habe immer diesen Praxisbezug gewollt, das zweite Examen fand ich auch gut. Und ich glaube, das hat dieser Prof geweckt in mir. Und er hat gezeigt, dass das geht. Und ich glaube, deswegen fand ich Arbeitsrecht immer schön greifbar, im Gegensatz zu anderen Gebieten wie Völkerrecht, die natürlich praktische Auswirkungen haben können und auch praktisch sehr wichtige Themen behandeln, die in der Zeitung auch häufig stehen, aber wo es doch sehr weit weg ist. Mhm. Also Strafrecht hat auch diese praktische Komponente, deswegen fand ich die Zeit bei der Staatsanwaltschaft auch gut, aber dafür war ich dann zu sehr Arbeitsrechtler, als dass ich mich da so habe umstellen lassen. Und Beschäftigtendatenschutz war ein Zufall, wie bei so vielen, finde ich, auch jetzt in meiner Welle von Datenschutzrechtlern. Ich merke irgendwie, Datenschutzrecht ist, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sind nicht mehr nur die Techniker, die das dann machen oder die irgendwie früher an ihrem PC geschraubt haben oder sowas, die dann denken, oh, wie funktioniert denn Datenschutz und aus einer eigenen Passion, sondern man liest einfach davon, es ist halt da. Und in meinem Fall war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei und es war Mai 2018. Den Rest kann man sich denken. Es war die Arbeitsrechtsabteilung und alle dachten sich nur so, hä? Und dann war mein Auftrag hier, wissenschaftlicher Mitarbeiter, komm mal her, lies mal bitte dieses DSGVO und erklär uns mal, was da drin steht, warum das für das Arbeitsrecht relevant ist. Und wir kennen diesen einen Artikel, diese Öffnungsklausel, da dürfen wir machen, was wir wollen? Und das war dann die Frage und ich habe das als Auftrag bekommen, kam dann zurück und meinte, das ist alles sehr schwierig.
Um es kurz zu sagen.
Genau. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich die Passion für den Datenschutz ein bisschen entdeckt habe, weil ich gemerkt habe, im Gegensatz zum Arbeitsrecht ist hier noch alles offen. Und Arbeitsrecht hat halt eine sehr langjährige Tradition, viel und schnelle Rechtsprechung, gerade in der ersten Instanz, die dann entscheidet. Und häufig ist Arbeitsrecht auch kreativ sein, aber vor allem die richtige Rechtsprechung finden und dann das Gericht überzeugen von dieser Rechtsprechung. Und im Datenschutz gibt es keine Rechtsprechung. Und wenn es sie gibt, auf nationaler Ebene kann man immer sagen, ja, das hat der EuGH aber noch nicht entschieden. Und ich fand das unsympathisch, weil das unglaublich viel Freiheit gegeben hat und Argumentationsspielraum und Kreativität gefördert hat. Und deswegen dachte ich, spannend. Aber der endgültige Groschen, der dann fällt für den Datenschutz, war dann im Endeffekt, dass ich meine Dissertation danach gerichtet habe, weil mir ein Thema aus der Unternehmensmitbestimmung, was ich eigentlich machen wollte, weggeschnappt wurde. Und dann habe ich Datenschutz gemacht.
Okay, jetzt hattest du schon mehrmals gesagt, dass du da sehr, dass dich sehr die Praxis interessiert hat. Aber jetzt hast du ja noch gesagt, du hast eine Promotion gemacht. Das heißt, du bist trotzdem nochmal in den Keller der Wissenschaft abgestiegen, um dich mit ganz vielen Sachen zu beschäftigen, dir Dinge anzueignen, Literatur von anderen zu sichten und so weiter und so fort. Was hat dich denn daran gereizt?
Die Praxis. Also das war der Ansatz meines Professors, meines Doktorvaters dann auch. Das Recht funktioniert nicht ohne den Blick darauf, wie Recht angewendet wird. Und man kann sich in irgendeinen Elfenbeinturm einsperren und sich tolle Ideen machen. Aber wenn man nicht darüber nachdenkt, für wen diese Ideen sich eignen, dann ist das weniger wertvoll. Das war sein Ansatz. Das kann man auch anders sehen. Es gibt bestimmt sehr wertvolle Elfenbeintürme, die sich dann irgendwann auf eine Praxis vielleicht auswirken. Dann würde ich es auch gut finden. Aber das war die Idee. Und deswegen habe ich in meiner Promotion stark darauf geachtet, was braucht die Praxis? Was sind die Fragen, die sich im Datenschutz stellen? Wie kann man das so beantworten, dass es greifbar ist? Und also das Thema war bei mir zusammengefasst, ob man anhand dieser Öffnungsklausel der DSGVO mit Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen von der DSGVO abweichen kann. Mhm. Also eine sehr konkrete Frage, die sich in allen Betriebsräten gestellt hat und auch bei den Arbeitgebern. Und ich habe dann einfach nur diesen sehr theoretischen Streit gesehen, wo es dann hieß, ja, auf keinen Fall, ja, ganz viel und auf jeden Fall nicht nach unten. Und ich habe dann einfach nur die praktische Frage gestellt, warum kommt es denn darauf an, ob man abweichen kann? Sollte es nicht darauf ankommen, wovon man abweichen kann? Da habe ich mir die DSGVO angeguckt. Welche Normen sind hier so relevant, so prinzipiell, dass man da auf keinen Fall von abweichen darf? Welche Normen sind Ausformungen davon, wo der Gesetzgeber möglicherweise das Gefühl hatte, im Beschäftigtenkontext muss es angepasst werden? Und das war Kernpraxis für mich. Also deswegen habe ich meine wissenschaftliche Arbeit als Verbindung verstanden. Und das hat Spaß gemacht.
Okay, jetzt ist deine Promotion irgendwie so knapp 2 Jahre alt, glaube ich, ne? So knapp 2 Jahre alt. Es gibt ja durchaus Leute, die eine Promotion schreiben über eine nicht unerhebliche Anzahl von Seiten. Und 2 Jahre später stellt man fest, da gibt es jetzt ein EuGH-Urteil und das ist jetzt eigentlich nur noch rechtshistorisch relevant, was ich damals zusammengeschrieben habe. Gibt es denn bei dir etwas, wo du jetzt sagst, da hat mir der EuGH andere Sachen gegeben oder hat er vielleicht sogar so entschieden, wie du es vorausgeahnt hast?
Also ich habe das Gefühl, es ist eine Werbeveranstaltung hier. In der Tat hat der EuGH so entschieden, wie ich es gesagt habe, würde jeder Mensch sagen, der eine Dissertation geschrieben hat, wo der EuGH danach entscheidet. Ja. In meinem Fall würde ich es auch sagen, der EuGH hat nämlich ja jetzt vor kurzem entschieden, dass § 26 BDSG, diese Generalklausel, über die ich auch beim Deutschen IT-Rechtstag berichtet habe, wo wir uns ja kennengelernt haben, dass diese Generalklausel unwirksam sei, weil sie die DSGVO wiederhole. Und dann hat er auch einen Maßstab dafür gegeben, wie es denn aussehen muss, wenn man von der DSGVO abweicht. Mhm. Und er meinte halt, man darf abweichen, man darf auch strenger sein, man kann auch einschränken und man muss aber Folgendes beachten. Und dann hat er vor allem die Prinzipien genannt, Artikel 5, Artikel 6, sowie die betroffenen Rechte, Artikel 12 fortfolgende, das ist 1:1 das, was ich gesagt habe, dass es im Endeffekt halt auf die Prinzipien ankommt und inwiefern diese berührt werden durch die Veränderung anderer Vorgaben der DSGVO. Und das Spannende ist, dass das BRG, bevor diese
Arbeitsgericht
kam, auch eine Vorlagefrage genau zu der Frage gemacht hat, darf man anhand von Kollektivvereinbarungen abweichen oder nicht? Und das kam auch nach meiner Dissertation. Und ich hatte vorher mich gefreut, bevor ich diesen Vorlagebeschluss gelesen hatte, weil ich gesehen hatte, dass meine Dissertation von der Bibliothek des BRG gekauft worden ist.
Okay.
Und ich habe da einfach mal geguckt und dann hat man gesehen, oh, das wurde erworben, das ist sehr gut. Es wird auch nicht jede Dissertation erworben. Und dann habe ich diesen Vorlagebeschluss gelesen und dachte nur, das sieht aus wie das, was ich geschrieben habe. Das ist auch teilweise sehr ähnlich vom Wortlaut her, aber die halten das, was ich sage, für falsch. Das kann man auch sehr deutlich herauslesen. Ich bin gespannt, was der EuGH sagt, nachdem er jetzt gesagt hat, man kann einschränken, glaube ich, besteht da eine Chance, dass meine Dissertation bestätigt wird. Das würde mich auch sehr freuen. Aber am Ende bin ich einfach nur unglaublich froh, dass ich was geliefert habe, was, glaube ich, in der Praxis auf jeden Fall eine Relevanz hat. Ich habe auch mit Leuten aus dem Ministerium, aus dem Bundesarbeitsministerium gesprochen, die darüber nachgedacht haben, wie nun das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz aussieht. Und dann meinten die zu mir auch, du hast halt die einzige DIS geschrieben, die irgendwas dazu sagt, was man irgendwie mit verarbeiten kann. Mhm. Und da dachte ich, okay, also das hat eine Praxisrelevanz gehabt. Ziel erreicht.
Das haben ja anscheinend andere auch so gesehen, denn du hast für deine Doktorarbeit 2022 den Dissertationspreis des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes e.V. bekommen. Das muss ich jetzt ein bisschen ablesen. Wie ist es dazu gekommen? Wird man da vorgeschlagen? Hast du dich dafür beworben? Oder
Man wird da vorgeschlagen, dann von dem Doktorvater oder dem Zweitkorrektor, und so ist es dann gewesen. Und ich hatte auch, also was auch der andere Fall war, also ich habe auch quasi Hamburg internen Preis bekommen für die beste Dissertation des Jahres. Das war dann auch von der Uni. Das sind dann meistens eher so Sachen, wo dann der Doktorvater sagt, hier finde ich gut. Andere Doktorväter sagen das dann auch. Und dann werden mehrere Dissertationen nebeneinander gelesen, verglichen und eine ausgewählt. So ist das.
Okay. Dann hoffe ich mal sehr, dass alle Gerichte inklusive EuGH dich dann auch sauber zitiert haben und nicht einfach nur abgepinnt haben.
Also Vorlagebeschlüsse des BRG kommen komplett ohne Zitate aus, interessanterweise. Okay. Also das ist so, das ist auch in Ordnung. Es ist ja auch erstmal nur ein Vorlagebeschluss. Ich bin gespannt, wie es dann danach läuft. Der EuGH zitiert ja auch nicht, aber der Generalanwalt zitiert. Oder die Generalanwältin. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann ist.
Okay, gut. Jetzt hast du so eine in dem Bereich aufsehenerweckende Dissertation gemacht. Das heißt, in der Kanzlei, in der du da gearbeitet hast, muss man dir jetzt eigentlich den roten Teppich ausgerollt haben, sodass du überhaupt nichtmals ansatzweise auf die Idee gekommen wärst, in eine Behörde zu gehen. Oder warum bist du heute in einer Behörde?
Ich bin heute in einer Behörde, weil mein Ziel war, diese Schnittstelle zum Beschäftigtendatenschutz auszubauen, und ich dann gemerkt habe, dass ich mehr will als diese Schnittstelle. Ich möchte eigentlich nicht der Arbeitsrechtler sein, der so ein bisschen Datenschutz kann. Ich möchte eigentlich noch mehr Datenschutz können, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht sollte ich der Datenschützler sein, der ein bisschen Arbeitsrecht kann. Weil es ein bisschen schwer zu entscheiden ist, wie diese Schnittstelle bedient wird. Und ich hatte das Gefühl, es gibt vor allem Arbeitsrechtler, die ein bisschen Datenschutz können, aber nicht so viele Datenschützer, die Arbeitsrecht können. Und ich dachte dann, ja, dann solltest du vielleicht das irgendwie intensivieren. Und dann ist natürlich die Frage, gehe ich jetzt in eine Kanzlei, die stärker Datenschutz macht? Das ist ja auf jeden Fall naheliegend, wenn man schon Anwalt ist. Und da ist also meine ganz klare Ansage, ich hatte ein Kind. Und mir war da dann wichtiger, auch mehr Zeit zu gewinnen, weil ich das natürlich gelernt habe, dass der Rechtsanwaltsberuf ist spannend und man lernt sehr viel. Man hat eine Vielzahl von Aufgaben, die jeden Tag wechseln, und man muss schnell sein und man muss schnell Entscheidungen treffen und Produkte liefern. Aber es ist ein Dienstleistungsberuf. Und ein Dienstleistungsberuf heißt für mich, dass man komplett abhängig ist von dem, für den man den Dienst leistet. Und wenn der etwas zu morgen braucht, dann kann man nicht sagen, ich brauche Zeit für meine Familie, sondern dann muss man liefern. Und ich glaube, das habe ich früh verstanden, einfach nur dadurch, dass ich von Anfang an diesen Konflikt hatte. Ich glaube, es gibt viele andere Berufsanfänger, die halt im Rechtsanwaltsberuf kein Kind am Anfang haben, sondern eher später, dann nach 2, 3 Jahren oder so. Und dadurch, dass es bei mir so früh kollidiert ist, konnte ich auch früh eine Entscheidung treffen. Und erkennen, dass es halt nicht das Richtige ist, oder ich beziehungsweise nicht die Zeit dafür habe, und dann bin ich in die Behörde gewechselt. Wobei ich es auch sagen muss, dass sich meine Tätigkeit im ersten Jahr kaum unterschieden hat, weil ich im Justizariat gearbeitet habe, also der Rechtsabteilung der Behörde, und ich habe halt nur Schriftsätze geschrieben und vor Gericht vertreten. Also es hat sich eigentlich wenig geändert, Es war deswegen auch sehr, sehr hilfreich, vorher als Anwalt gearbeitet zu haben, weil ich das, was ich gelernt habe, dort unmittelbar umsetzen konnte.
Okay, du sagtest, du hast im Justiziar gearbeitet, das heißt, du bist dort jetzt nicht mehr?
Genau, also seit Mai bin ich jetzt persönlicher Referent und zuständig für Policy und Digitalstrategie von Herrn Fuchs, dem Behördenleiter, also dem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und das ist jetzt meine neue Stelle, die sich in den letzten Monaten auch schon so angebahnt hat. Und in der Hinsicht ist das nun keine anwaltliche Tätigkeit mehr, sondern eine eher, ich würde sagen, fachpolitische Tätigkeit. Mhm.
Wie sieht das genau aus? Kannst du mal so einen Tagesablauf, so einen typischen vielleicht beschreiben?
Was liegt auf deinem Schreibtisch?
Was liegt auf meinem Schreibtisch? Auf meinem Schreibtisch liegen eigentlich immer drei Sachen im Zweifel. Es ist einmal aktuelle Gesetzgebung aus Berlin und aus Brüssel, Gesetzgebungsverfahren im Blick behalten, damit wir als Behörde wissen, was kommt. Mhm. Also dass man nicht zu spät erst auf einen Referentenentwurf reagiert, der auf einmal ja schon im Bundesrat liegt, sondern dass man halt schon weiß, okay, da kommt was, wie positionieren wir uns dazu, was betrifft uns hier, ist vielleicht die Frage, ob wir hier selbst tätig werden müssen, ist eine Zuständigkeit hier möglicherweise gegeben für uns, sollten wir hier uns aufstellen, unsere Personalstruktur ändern, also das ist quasi die Initialfrage, was läuft eigentlich gerade? Und da den Blick zu behalten aus Berlin und Brüssel, hat Herr Thomas Fuchs, mein Behördenleiter, erkannt, kann man nicht nebenbei mehr machen. Es ist zu viel geworden. Und dass deshalb dafür dann eine eigene Stelle sinnvoll ist, ist das Ergebnis meiner Position. Und aus diesem alles im Blick behalten und parlamentarische Tätigkeiten im Blick behalten oder auch andere aufsichtsbehördliche Tätigkeiten im Blick behalten, kommen dann die anderen beiden Aspekte. Das ist dann einmal Strategien, Hauspositionen entwickeln, wie bestehen wir eigentlich dazu, dann auch das Bindeglied zu Fachreferenten zu sein, die natürlich im Detail Ahnung haben von diesen Fachbereichen, aber dann diesen aktuellen Aspekt zu bringen und darauf aufmerksam zu machen. Wie stehen wir dazu? Was denken wir dazu? Was heißt das jetzt für uns? Und der dritte Aspekt ist der klassische persönliche Referent. Ich schreibe Reden und Stellungnahmen und was man auf unserer Webseite liest, gucke ich dann meistens jetzt auch drüber. Und das ist insgesamt die Tätigkeit, also eine interne Kommunikation und auf dem Standhalten, externe Kommunikation und auf dem Standhalten, wie wir dazu stehen und intern uns richtig zu positionieren. Das ist jetzt meine neue Tätigkeit.
Ja, jetzt hatte ich durchaus in meinem Leben auch schon mit dem einen oder anderen persönlichen Referenten von wichtigen Behördenleitern zu tun. Und bei denen merkte man, dass sie zwar in einer Behörde arbeiten, aber von einer 38,5-Stunden-Woche und pünktlich um 16.30 Uhr den Griffel fallen lassen, diese Menschen auch ganz weit entfernt sind. Das muss man immer sagen. Aber wie ist das denn bei dir? Weil du bist ja in die Behörde gegangen, um Work-Life-Balance hinzukriegen. Und jetzt bist du aber wahrscheinlich auf der Kurzwahltaste von deinem Chef.
Ja, er hat meine Telefonnummer. Und ich glaube, das Entscheidende ist, hier eine gute Führungskraft zu sein. Und ich würde mal behaupten, dass Thomas Fuchs das ist. Und er auch weiß, warum ich in der Behörde bin. Und er das auch einbezieht und respektiert und mir auch weniger Vorgaben macht, was ich jetzt noch tun muss oder so, sondern es gibt eine Kernaufgabe, die habe ich ja euch jetzt auch dargestellt. Und alles darüber hinaus sind Optionen und
Verstehe.
Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das der richtige Mix ist, dass ich mir meine Freiheiten selbst also nehme, gegebenenfalls Zeit auch freischaufle für Sachen, die ich spannend finde. Und andererseits diese Kerntätigkeit meine Zeit ausfüllt, aber ich jetzt also nicht immer auf der Kurzwahltaste bin und irgendwie samstags um 3 Uhr morgens reagieren muss. Und ich glaube, dass was da eine Rolle spielt, ist auch am Ende die Unabhängigkeit unserer Behörde. Also wir entscheiden, wann wir tätig werden. Und es kann halt nicht sozusagen ein Minister anrufen und sagen, hier, das muss jetzt passieren oder sowas. Also können sie und dann reden wir mit denen natürlich und versuchen, die besten Lösungen zu erzielen. Aber es gibt keine Weisungsbefugnis in der Hinsicht aus der Politik, sondern the buck stops at Thomas Fuchs. Ja. Ich glaube, da ein entscheidender Faktor. Und deswegen ist es halt abhängig von seiner Führung.
Ich habe es halt nur auch an anderen Stellen mitbekommen, dass gerade so Referentenentwürfe aus Berlin, die früher auch mal irgendwie an die Behörden gegangen sind, so dem Motto, ihr habt jetzt da 3 Wochen Zeit, euch da irgendwie Stellung zu nehmen, die kommen mitunter donnerstags morgens und es wird eigentlich freitags morgens die Stellungnahme erwartet aus Berlin. Ich das weiß nicht. Ja, also dann ist man natürlich trotzdem ein Getriebener, ne?
Ja. Das stimmt, aber das gilt natürlich für die gesamte Behörde, weil auch bevor meine Stelle existiert hat, mussten wir zu solchen Sachen Stellung nehmen. Und das war dann häufig auch, also das musste ich auch vorher machen. Also in der Rechtsabteilung haben wir dann natürlich auch zu Grundsatzfragen des Datenschutzrechts Stellung genommen. Und diese Fristen kenne ich insoweit. Und dann nimmt man halt Stellung. Und ich glaube, was jetzt die Idee ist, ist, dass das noch schneller geht. Dass man nämlich den Referentenentwurf schon gesehen hat, bevor es dann im Bundesrat ankommt. Und dass wir dann halt schon eine Position haben und gerade dieser Stress durch ein bisschen Voraussicht nicht mehr entsteht. Das ist die Idee. Aber ich mache diese Stelle jetzt auch seit also 3 Wochen und ein bisschen Anbahnung vorher in diesem Jahr. Deswegen ist das jetzt eine Hoffnung und eine Aufgabe, die ich formuliere.
Okay, wir verstehen. Okay. Gut.
Ich möchte da noch ein bisschen eingrätschen, und zwar mit eine Frage mit leichtem Augenzwinkern. Freust du dich denn schon jetzt auf die Zeit, in der du nicht mehr über viel zu viel Tagesfreizeit dich ärgern musst, sondern Aufsicht auch noch nach KI-Verordnung übernehmen darfst?
Also freut mich, dass du das direkt so ansprichst, als ob wir die Aufsicht das schon haben. Das haben wir nämlich auch in gewissen Sektoren, das wird manchmal übersehen. Da kann ich auch gern was zu erzählen, wenn ihr das wollt und wenn nicht, dann nicht. Aber der Punkt gerne. Ist, ich glaube, die große Frage, das, worauf du anspielst, ist ja, wer wird die Aufsicht über die KIVO übernehmen? Und da wabern natürlich unterschiedliche Behördennamen überall umher. Leute reden vor allem, glaube ich, von den Datenschutzbehörden und von der Bundesnetzagentur. Ich glaube, das kann man mal gerade raus so sagen. Und die Bundesnetzagentur in letzter Zeit auch viele Zuständigkeiten übernommen beim DSA oder jetzt beim Data Governance Act ist das auch geplant oder schon teilweise umgesetzt. Ich glaube, es ist erstmal nur geplant, weil der Gesetzentwurf letzte Woche gekommen ist, am 15. Mai. Und das ist klar, dass man dann überlegt, so eine Digitalagentur wird dann gefordert und das soll dann bitteschön alles zentral die Bundesnetzagentur machen. Und ich glaube, was dann häufig übersehen wird, sind 2 Aspekte. Wo ich mich natürlich freue, weil das jetzt Kerntätigkeit ist, dass ich sowas analysiere und sowas auch bemerke und sowas nach außen trage. Erstmal wird übersehen, dass die KIVO keine Regulierung ist wie der DSA, wo wir etwas komplett Neues haben, wo auf einmal diese sehr großen Anbieter reguliert werden und Vorgaben gemacht werden zu einem Rechtsgebiet, das wir so noch nicht kennen, der Online-Plattform-Regulierung. Sondern die KIVO ist Produktregulierung. Also das ist Lebensmittelaufsicht, das ist Kinderspielzeuge, das ist das, was wir vorher kennen, wenn Sachen vom Markt gezogen werden und wir im Supermarkt da so einen Aushang lesen und da steht, das muss weg. Und so funktioniert die KIVO. Dieser Regelungsmechanismus wurde gewählt. Und Marktregulierung ist in Deutschland schon immer Ländersache gewesen. Wir haben bei der Marktregulierung in Deutschland grob, ich glaube, ich habe mal irgendwo 90, ich habe mal irgendwo 200 Behörden gelesen, die Marktaufsicht in Deutschland betreiben. Weil das nicht so ist, dass wir irgendwie eine Marktaufsichtsbehörde pro Land haben, sondern wir haben eine Gewerbeaufsicht, wir haben Bezirksregierungen, wir haben das Arbeitsschutzamt und je nachdem, wo der Fokus dieses Produktes liegt, macht das dann eine andere Behörde. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bundesnetzagentur zentral in Deutschland für gesamtbundesstaatliche Sachverhalte zuständig sein sollte, dann bleibt bei den Ländern noch sehr viel anderes übrig. Und das müssten nach der Logik, wenn wir sagen, nur die Produktregulierer machen das, Bezirksregierungen, Arbeitsschutzämter, Gewerbeaufsichtsämter machen. Und also bei aller Liebe und Kritik an Datenschutzaufsichtsbehörden und wie viele wir haben, you don't know what's coming. Also so, das wäre, glaube ich, wesentlich, wesentlich zersplitterter. Und vor allem diese ganzen Behörden, die arbeiten auch zusammen. Und da gibt es auch so Konferenzen, so ähnlich wie die Datenschutzkonferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden. Aber es sind viel, viel mehr Behörden. Und es ist viel, viel zersplitterter. Und es wird ja seit jeher kritisiert, dass es zu wenig Zentralisierung in der Marktaufsicht gibt. Und da jetzt zu sagen, nee, wir wollen eine Zentralisierung, deswegen nehmen wir die Bundesnetzagentur, das ist, glaube ich, ein wenig kurzsichtig. und warum das kurzsichtig ist. Der zweite Grund, die KI-Verordnung hat konkret Datenschutzbehörden benannt für konkrete Sektoren. Also sie hat gesagt, für folgende Hochrisikosektoren sind die Datenschutzbehörden zuständig. Punkt. Und das ist Migration, Grenzkontrolle, Justizverwaltung, Strafverfolgung und Beeinflussung von Wahlen. Jetzt ist dann immer das Argument, ja gut, aber das ist ja der öffentliche Sektor, das ist doch klar, sollen das die Datenschutzbehörden machen, aber die Privatwirtschaft, das soll schön eine zentrale Behörde machen. Wir wollen doch die Privatwirtschaft und die Innovation nicht hemmen. Leute, die das sagen, ich kann das verstehen, aber die KI-Verordnung funktioniert nicht so. Die KI-Verordnung ist eine Produktregulierung, das heißt, vom Entwickler bis zum Betreiber ist alles erfasst. Das heißt, wir reden zum Beispiel über Strafverfolgung. Das ist nicht nur die Polizei, die dann die Datenschutzbehörden regulieren, sondern jeden Softwareanbieter, der für die Polizei etwas entwickelt. Das heißt, Palantir würde dann von einer Datenschutzbehörde reguliert werden müssen. Wenn wir über Wahlen reden, dann reden wir über Wahlforschungsinstitute, die KI einsetzen. Wir reden über möglicherweise Zeitungen, ich weiß es nicht. Das ist alles noch im Fluss, was eine Wahl eigentlich beeinflusst. Das ist ja das Schöne an der KI-VO, DSGVO 2.0. Niemand weiß, was das heißen soll. Und das ist so ein bisschen der Faktor. Das heißt, wir haben schon große Zuständigkeitsblöcke, die den Datenschutzbehörden zugeschustert wurden. Wir haben das Problem bei der Marktregulierung, dass das sehr viel zersplitterter sein könnte, wenn man die Datenschutzbehörden außen vor lässt. Und das kombiniert mit dem, dass es im Kern immer noch um Grundrechtsschutz durch Grundrechtsschutz bei Softwareanwendungen geht, klassisches Datenschutzthema, sehe ich nicht so ganz, wie man da mit diesem Zentralisierungsgedanken die Datenschutzbehörden so außen vor lassen möchte. Ich glaube, dass ich verstehe den Wunsch, wegen so ein bisschen DSGVO-Polemik zu sagen, das reicht. Aber im Kern, glaube ich, hat man sich noch nicht im Detail mit der Funktion der KI-Verordnung und den Regulierungen, also den Regeln dort auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir müssen in den nächsten 12 Monaten schneller sein, weil bis dahin müssen wir die Behörden benannt haben. Und das wird, glaube ich, ein harter Weg. Aber wir leisten unseren Beitrag und wollen darüber halt informieren, was KI-Verordnung und Regulierung entlang der Wertschöpfungskette bedeutet. Danke für diesen Werbebeitrag.
Ja, ist gut, ist ja völlig.
Ist also auch sehr spannend.
Ich habe mir da auch noch keine Meinung zu gebildet, wer das jetzt in Zukunft machen sollte. Da wird ja auch in dem einen oder anderen Podcast und auch in dem einen oder anderen Format wild drüber gestritten. Auch die DSK hat ja gerade erst ein Positionspapier herausgebracht zum Thema KI. Auch über dieses Positionspapier wird quasi gestritten. Und es gibt nicht wenige, die dem Thema quasi so gegenüberstehen, dass sich die DSK mit diesem Positionspapier nicht gerade eine Werbeveranstaltung dafür gegeben hat, dass sie das übernehmen sollte. Aber ich will jetzt nicht mit dir in die Diskussion einsteigen, um Gottes Willen.
Du meinst die Stellungnahme, du meinst die Stellungnahme zum KI-Einsatz, ne? Zum Einsatz von Chatbots. Ne? Das ist ja parallel erschienen, die Zuständigkeitspapier und das mit den Chatbots. Das kann ich verstehen. Ja. Wir haben ja auch als Hamburger Behörde eine gute Checkliste rausgebracht, die, glaube ich, in der Praxis gut angekommen ist.
Die wiederum sehr viel gelobt wird, ja, diese Checkliste, die Hamburger herausgebracht haben. Deswegen waren einige so verwundert, dass die DSK so etwas herausbringt. Und machen wir jetzt hier das fast nicht auf, dann gehen wir quasi in die Tagespolitik. Vielleicht ist das auch schon wieder überholt, wenn dieses Video hier veröffentlicht wird. Aber jetzt haben wir ja einen Fachmann hier vor uns. Und deswegen, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Eine Frage stelle ich ja immer. Ne? Jetzt haben wir den Markus Wünschelbaum und Dr. Markus Wünschelbaum ist nicht nur Dr. Markus Wünschelbaum, sondern ist König Kaiser von Europa für einen Tag, nicht länger, nur einen Tag. Aber was würdest du in diesem einen Tag an Gesetzen ändern, auf den Weg bringen, über den Haufen werfen, wenn du die Macht dazu hättest, so in diesem kompletten, bleiben wir mal beim Datenschutz-Arbeitsrecht, oder?
Ja. Ich glaube, ja, das hat viel miteinander zu tun. Also ich glaube, ich kann da eine klare Meinung zu sagen. Ich habe die KI-Verordnung jetzt viel gelesen. Und um jetzt nicht nur zu sagen, so was denke ich denn, aber was sehe ich denn, wie der Gesetzgeber selbst reagiert hat, als er die DSGVO gelesen hat und nun ein neues Papier auf den Weg bringt. Ein maßgeblicher Unterschied bei diesen ganzen neuen Acts und vor allem bei der KI-VO ist flexible, smarte Regulierung. Die haben dort konkrete Schneisen eingebaut, wo sie gesagt haben, Hier sind abstrakte Rechtssätze. Konkretisieren tut das die Kommission durch Guidelines. Hier sind abstrakte Rechtssätze, die sehr wichtig sind, die nicht einfach nur konkretisiert werden sollen, sondern die gegebenenfalls in der Zukunft angepasst werden müssen, weil die Technologie sich ändern wird. Das kann die Kommission durch Delegationsbeschlüsse ändern. Also da sind zwei Schienen gelegt worden, um zu spezifizieren und möglicherweise auch um sektorale Unterschiede zu machen. Und zu sagen, für diese Art von Technologie so oder in dem Sektor so. Und zum Beispiel auch bei der KI-Verordnung diese Idee von, es gibt Hochrisikosektoren, die werden so reguliert und es gibt andere Sektoren, die werden anders reguliert. Und ich glaube, als ich das gesehen habe, habe ich auf einmal gesehen, was der DSGVO gefehlt hat. Der technologieneutrale One-Size-Fits-All-Ansatz ist im Grundsatz sehr zu begrüßen, weil es uns ein Fundament gegeben hat, um über Datenschutz zu reden und mittlerweile alle über Datenschutz sprechen und sprechen, irgendwo auch sprechen können. Wir haben alle dieselben Begriffe, wir reden über Datenverarbeitung, personenbezogene Daten, Verantwortlichkeit und wir haben eine Sprache, mit der wir uns unterhalten können. Aber dass diese Sprache und die Vorgaben für alle gelten, sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für die größten Konzerne, die es sich leisten können, da ein Compliance-Aufgebot zu fahren, das seinesgleichen sucht, das ist, glaube ich, ein Kernproblem von der DSGVO, dass sie alles gleich reguliert, keine sektoralen Sonderregelungen hat. Der EuGH macht das ja jetzt, ne? Siehe Meta gegen Bundeskartellamt, es wird sektoral. Aber es ist, glaube ich, ein Fehler, dass wir auf den EuGH warten müssen. Und dass ETSA-Stellungnahmen halt sehr abstrakt sind und nicht befugt sind, das Gesetz anzupassen. Also der Europäische Datenausschuss meine ich jetzt. Und ich glaube, dass man das erkannt hat, der Gesetzgeber hat das erkannt. Und ich glaube, wenn es eine Evaluation der DSGVO geben würde, erneut, die sich mal mit den Grundzügen der DSGVO befasst, dann wäre, glaube ich, diese Flexibilität, die man einführen könnte, an bestimmten Stellen sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das würde uns groß vorantreiben. Und wenn ich König von Europa wäre, dann würde ich sagen, macht die DSGVO flexibler für aktuelle technische Entwicklungen und bestimmte Sektoren.
Okay. Und wenn du damit dann... Genau, wenn du dann damit fertig bist, hast du dann noch genug Zeit für das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz in Deutschland oder?
Müsste ich
also würdest du sowas, würdest du sowas befürworten?
Der Union vorgegeben sein. Nein, also ja, das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz. Also ich habe da eine Meinung zu, ich habe da ja auch schon publiziert zu. Ich denke, das ist genau der Punkt. Wir haben eine Öffnungsklausel, sie muss genutzt werden. Es braucht hier, glaube ich, die Unterstützung von kleineren und mittleren Unternehmen. Es braucht Regelungen für einen der schwierigsten datenschutzrechtlichen Interessenkonflikte, weil klar ist, dass Arbeitgeber Daten verarbeiten müssen, sonst funktioniert die Unternehmensführung nicht. Und andererseits klar ist, der Beschäftigte ist einer der vulnerabelsten Personen, die es gibt, zusammen mit dem Bewerber, weil sie in einem kompletten asymmetrischen Machtverhältnis stehen. Das heißt, ich muss meine Daten schützen, weil ich nicht anders kann. Ich will nicht gekündigt werden für eine rechtswidrige Datenverarbeitung sozusagen. Das ist quasi nicht das, wofür ich das tue. Ich brauche mein Geld. Und andererseits haben wir den Arbeitgeber, der sagt, ich kann mein Unternehmen nicht führen. Und ich glaube, das könnte sich über Betriebsvereinbarung lösen lassen, aber dafür ist die Materie zu komplex. Deswegen stocken Betriebsratsverhandlungen häufig, weil dann die Frage ist, können wir überhaupt über Datenschutz mitbestimmen oder nicht? Ganz anderes Thema, aber das auch sehr weit führen kann. Aber ich glaube, der Gesetzgeber muss hier auch, genau wie ich das gesagt habe für Europa, das geht natürlich für Deutschland genauso, hier die richtigen Bahnen lenken. Und da war ja die Idee auch, dass Regelbeispiele geschaffen werden für Datenverarbeitungsvorgänge, die dann zulässig sind. Und ich glaube, sowas hätte total geholfen. Es ist natürlich sehr schwierig, Regelbeispiele zu schaffen, mit denen alle zufrieden sind. Aber es wäre eine Richtung gewesen und das ist, es ist sehr, 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 sehr schade, dass das jetzt so ins Stocken geraten ist. Ich habe aber auch wenig Hoffnung, dass es jetzt noch schnell passieren wird. Wenn doch, sehr positiv überrascht und freue mich.
Gut. Es bleibt spannend.
Genau. Okay. Gut. Ja, dann mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam aber sicher zum Ende. Markus, du darfst gleich gerne noch das Schlusswort sprechen. Aber bevor du noch das Schlusswort sprechen darfst, möchten wir uns bei euch da draußen auf das Allerherzlichste bedanken für eure Zeit, dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Sterne vergeben wollt, wenn ihr Daumen nach oben geben wollt, dann würden wir uns riesig freuen. Wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, schreibt es in die Kommentarspalte. Und wir bedanken uns aber natürlich auch und ganz, ganz herzlich bei Markus, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast. Und wie gesagt, wenn du magst, darfst du jetzt gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ich danke euch für die Einladung und für das spannende Gespräch und den kleinen Werbeblock, den ich zur KI voraussprechen durfte. Das war nicht vorher abgesprochen. Also hatte ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Also vielen Dank dafür. War echt also ein spannendes Gespräch und hat Spaß gemacht mit euch.
Okay, dann mach's gut, danke. Markus. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.